Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 11. September 2025.
Hallo Andreas nach Rom. Wie ist die Lage?
Hallo Heike. Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, mir geht's gut. Ich habe dir ja diese Woche irgendwann einen Text geschrieben, weil ich gemerkt habe, Carlo Acutis ist ja bei uns auch angekommen. Wir haben ja irgendwann schon drüber geredet, über den heiligen Influencer, den jungen Heiligen. Und jetzt auf einmal waren unsere Zeitungen voll und ich schicke dir das ganz begeistert. Und dann höre ich, ihr sitzt vorm Fernseher und guckt das live, wie so ein WM-Endspiel. Ich war völlig verwirrt. Das musst du mir jetzt mal von vorne bis hinten erzählen, was war da los?
Na, das war natürlich das Ereignis am Sonntag. Also trotz brüllender Hitze, 80.000 Menschen auf dem Petersplatz. Der Vatikan hat alles aufgefahren, was sie zu bieten haben. Also Drohnenüberflüge, du sahst also, das sah sowas von professionell und cool aus. Der Papst in goldenem Gewand. Zehntausende Fans und da haben die nochmal alles aufgeboten, was man bei so einer Heiligsprechung machen kann.
Also wir haben ja schon mal immer drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, wann es war, das hört ja auch nicht jeder jede Folge. Ich muss das jetzt nochmal fragen und auch nochmal selbst verstehen, also wie wird man jetzt überhaupt heilig gesprochen, wie kann so ein junger Mensch heilig gesprochen werden und ist das nicht auch einfach, da wollte man sich jetzt mal jemand Junges greifen, um mal junge Leute zu kriegen, das sah jetzt von außen für mich ein bisschen so aus, ehrlich gesagt.
Ja, so ganz falsch ist das nicht. Das Komische an Heiligen ist, das wissen ganz wenige Menschen. Nur die meisten Menschen denken, Heilige, Heiligsprechung, das ist etwas, das hat man vor langer, langer, langer Zeit gemacht. Irgendwann im Mittelalter gab's Heilige und das ist alles dummes Zeugs. Es gibt im Mittelalter, in der Renaissance und in der frühen Neuzeit relativ wenig Heiligsprechungen. Der große Boom der Heiligsprechung kommt mit Papst Johannes Paul II. Ja. Der hat mehr Menschen heilig und selig gesprochen als alle Päpste vor ihm zusammen.
Und wofür ist das gut?
Es gab also eine gewaltige Welle von Heiligen und Seligen. Und wenn man den Papst danach fragte damals und sagte, Heiliger Vater, Sie sprechen ja Menschen in einem Tempo heilig. Das ist ja unfassbar. Also wie gesagt, alle anderen Päpste zusammen haben nicht so viele Heilige gesprochen.
Wofür braucht ihr die?
Er sagt, wir brauchen Vorbilder. Vorbilder fürs Leben, Vorbilder. Wir alle sind berufen, Heilige zu sein. Und er war ganz scharf darauf, dass es also diese Prozesse gibt. Das war eine Revolution innerhalb des Vatikans aus dem schlichten Grund. Das ist eine harte Arbeit für die ungewöhnlichste Behörde der Welt, weil die Selig- und Heiligsprechungskongregation ist die einzige Behörde der Welt, die Wunder untersucht, die Wunder recherchiert, nach Wundern sucht.
Genau. Ja.
Und die hatten jetzt auf einmal wahnsinnig viel zu tun, weil also früher ist das so, du hast so ein Wunder alle 10, 20 Jahre mal. Jetzt ging das im Wochentakt.
Ja, und du musst ja, also der heilig gesprochen wird, muss irgendwelche Wunder bewirkt haben. Aber jetzt bei Carlo Acutis hat er sie ja irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe, posthum bewirkt. Also er war eigentlich schon gestorben und danach hat er Wunder bewirkt und die musste man jetzt ihm aber auch nachweisen, dass er die bewirkt hat. Da bin ich so ein bisschen verwirrt.
Das ist ganz einfach, ganz einfach.
Natürlich.
Alle Heilige können nur dann Heilige werden, wenn sie ein Wunder nach dem Tod hören.
Ach, das stimmt, das hast du mir auch mal erzählt. Ja, genau.
Wozu braucht man ein Wunder? Ist ja ganz einfach. Stell dir mal vor, du willst jemanden heilig sprechen. Eine Dame, ein Herrn, aber es stellt sich raus, diese Dame hat in Wirklichkeit in ihrem Leben jede Menge gesündigt. Das weiß man aber nicht. Jetzt will man sie heilig sprechen und denkt, um Gottes Willen, jetzt wollen wir die heilig sprechen, nachher ist die gar nicht so heilig. Um sicher zu gehen, dass sie heilig ist, muss ein Wunder nachgewiesen werden, weil ein Wunder kann sie nur wirken, wenn sie Paradies ist.
Ja, aber dann man kann auch nicht sagen, das Wunder ist genau von dem. Das ist doch irgendwie, das kann ja
doch
sonst
werden. Doch natürlich, das Wunder wird natürlich immer nur dann anerkannt, wenn jemand ausdrücklich sich an diesen Heiligen gewandt hat. Also nehmen wir mal an, ich sterbe. Und du hast irgendein Problem und denkst, ach, Andreas war ja eigentlich ganz nett.
Das würde ich genauso machen.
Den kannte ich und der war auch immer so katholisch, der ist in die Kirche gegangen, der hat so komische Lieder gesungen, der war auch lange mit den Päpsten unterwegs, der war in der Beichte. Jetzt geht's mir irgendwie scheiße, weil ich habe irgendein echtes Problem. Dann könntest du sagen, ich bete zu Andreas. Mhm. Und wenn dann das Problem weg ist.
Und dann glaubt man mir.
Dann könntest du zu deinem Bischof gehen und sagen, hören Sie mal zu, Herr Bischof. Ich hatte ein echtes Problem. Also irgendein massives Problem.
Genau. Mhm.
Und dann habe ich also mich an Andreas gewandt. Der ist ja jetzt schon länger tot. Und jetzt ist das Problem weg. Dann könnt.
Ja, aber ganz kurz. Ich bin ja nicht katholisch. Ich habe keinen Bischof. Würde man mir trotzdem glauben?
Ich glaube, das ist eine gute Frage, aber das würde man dir durchaus glauben, wenn du das also glaubwürdig schildern kannst.
Okay, na gut. Also dann ich habe ganz toll gebetet und dich angebetet und im Jenseits mit dir kommuniziert und von dir geträumt.
Nein, du hast nicht,
was ich sowieso immer mache.
Nein, du hast mich nicht angebetet. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Du hast
mich gebetet.
Du hast mich nicht angebetet. Genau, du hast gesagt, also lieber Andreas, pass mal auf, ich habe hier echt ein Problem und das ist dann weg. Und dann gehst du, genau, hilf mir, dann gehst du zu einem katholischen Bischof und sagst, pass mal auf, das und das ist passiert. Dann kann dieser Bischof, wenn er dir glaubt, eine Untersuchung einleiten. Und jetzt kommen wir zu dem größten aller Probleme.
Genau.
Das größte aller Probleme ist, eine ganz normale Pfarrgemeinde, aber auch ein Bistum, haben einen sehr, sehr großen Teil des Geldes, das sie besitzen, verplant für Personalausgaben. Das heißt, das Geld, über das sie verfügen konnten, ist relativ wenig. Ich weiß, dass die Leute immer sagen, die Kirchen sind so reich und so reich und so reich. Quatsch, wenn du mit einem ganz normalen Pfarrer einer katholischen Kirche in Deutschland redest und sagst, sagen Sie mal, über wie viel Geld könnten Sie eigentlich frei verfügen, dann würde der sagen, nicht über 1% meines Budgets, schlicht und einfach, weil das Geld im Personal ganz fest verplant ist, ich kann da gar nicht ran. So, und wenn du jetzt das Problem hast, du willst eine Seligsprechung ansetzen, dann brauchst du ein Wunder.
Selig oder heilig?
Erst einmal, du musst erst mal selig gesprochen
werden. Erst selig, ja.
Der Unterschied zwischen selig und heilig ist ganz einfach. Zu einem Seligen, wenn der selig gesprochen wird, kannst du in deiner Diözese beten. Das heißt, du bist in der Diözese, nehme ich mal an, Münster, oder du bist ja da oben in Hamburg wahrscheinlich. Mhm. Dann kannst du in deiner Diözese zu diesem selig gesprochenen beten. Wenn der heilig gesprochen ist, kannst du auf der ganzen Welt zu dem beten. Nicht nur in dieser einen Diözese.
Gut. Ich werde anstreben, dass du heilig gesprochen wirst, falls du vor mir ableben solltest. Ja.
Nein, ich möchte nicht heilig gesprochen werden, weil ich auch nicht sterben möchte. Also bitte vergiss das mit dem Heiligsein. Also ich will, bin ich ganz sicher kein Heiliger. Okay.
Nein,
das haben wir jetzt geklärt. Okay, also für die Seligsprechung, die erste Stufe zur Heiligsprechung, brauchst du ein Wunder. Mhm. Und jetzt hat mir ein Arzt, den ich sehr gut kenne, der zu den Leibärzten von Papst Franziskus gehört, also der hat den behandelt, versorgt. Der hat mal beim Weintrinken, da hat er, glaube ich, auch schon einiges getrunken, einfach folgendes Problem geschildert, hat gesagt, also es war in den vergangenen Jahrhunderten relativ einfach, einen Arzt dazu zu bringen, ein Wunder zu attestieren. Mhm. Weil er gesagt hat, also es gibt Grenzen der Medizin, hier ist etwas passiert, das ist medizinisch nicht erklärlich, Wunder. Heute, sagt er, ist es in der Medizin fast auf der ganzen Welt so, dass ein Arzt, der sagen würde, ich habe ein Wunder untersucht, von seinen Kollegen als Scharlatan angesehen würde. Ja. Er sagt, es ist heute wahnsinnig schwierig, mehrere Ärzte zu finden, weil für eine Seligsprechung reicht ein Arzt nicht. Du brauchst eine ärztliche Kommission, die müssen alle übereinkommen, das ist ein Wunder. Und das ist bei dem heutigen Stand der Medizin sehr, sehr schwierig.
Aber dafür hat es ja bei dem sehr jungen Karl Vakutis sehr schnell geklappt, dass da mal eben so zwei Wunder anerkannt wurden. Das finde ich erstaunlich.
Dafür,
seine Familie hat ja sehr, sehr viel Geld, habe ich gelesen. Muss man sehr, sehr reich sein, um schneller heilig gesprochen zu werden?
Das ist eine ziemlich gemeine Frage, aber ich habe mit Mönchen im Kloster von Assisi darüber gesprochen, weil Carlo Acutis ja in Assisi begraben worden ist, ganz viele hinter der Hand genau darüber natürlich sprechen und sagen, wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet der Sohn einer sehr schwerreichen Familie diesen ganzen Iter hinter sich gebracht hat, weil, wie gesagt, du brauchst für die Seligsprechung sehr viel Geld um sicherzustellen, dass du diese Unterlagen bekommst, dass das Wunder anerkannt wird. Das ist eine Geschichte. Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt meine Mutter selig sprechen lassen würde, würden meine finanziellen Mittel dafür sicher nicht reichen. Und es kommt noch etwas dazu. Wenn eine Frau, die an der Kasse sitzt bei Aldi, einen ähnlich tragischen Verlust erlebt wie die Mutter von Carlo Acutis.
Ja.
Das ist ja ein schrecklicher Verlust. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wenn man diese Geschichte liest, also auf so kurze Art und Weise sein Kind zu verlieren, das ist einfach furchtbar.
Ganz schrecklich.
Und nur die Dame, die an der Kasse sitzt, die muss am nächsten Tag wieder an die Kasse. Die kann gar nicht viel Zeit und Energie in einen solchen sehr langwierigen Prozess investieren, weil die wird genauso traurig sein wie die Mutter von Carlo Acutis. Nur die Mutter von Carlo Acutis hatte ganz andere Möglichkeiten.
Und du möchtest damit sagen, dass sie die auch ausgenutzt hat?
Ich kann dir nur sagen, ihr standen mit Sicherheit ganz andere Mittel zur Verfügung. Und ich weiß, dass es in Assisi auch Kritik daran gegeben hat, dass man gesagt hat, naja, also das ist ja schon seltsam. Und wie gesagt, der mit dem Seligsprechungsprozess ist noch ein anderes Problem verbunden. Das ist sein Alter. Weil die Heiligsprechung oder Seligsprechung unterstreicht, dass irgendein Katholik ein besonders heldenhaftes Leben geführt hat.
Ja. Und ich wenig Sünden begangen hat. Das ist ja einfach, wenn man jung ist.
Das ist der springende Punkt, weil also angeblich soll er ja am Telefon Mitschülern, die mit Mädels knutschen wollten, gesagt haben, bitte nicht knutschen. Mhm. Also ich will damit ja nur sagen,
das reicht schon.
Ich habe ein paar Freunde im Kloster in Assisi und mit denen habe ich auch länger darüber gesprochen. Die haben auch ein bisschen viel Bier an dem Abend getrunken und die haben natürlich auch etwas ganz Klares gesagt. Wenn jemand so jung ist und dann selig oder heilig gesprochen wird, stellt sich natürlich automatisch die Frage, bis du 15 oder 16 bist, ist dein Leben ja ein relativ simpler Fluss, bis bei den Eltern.
Unbeschriebenes Blatt.
Unbeschriebenes Blatt, alles gut. Was hätte Carlo Acutis getan, wenn er mit 70 gestorben wäre? Was hätte er noch erlebt? Welche Fehler hätte er gemacht? Ich habe mit einem Mönch geredet, der hat gesagt, wenn ich mit 15, hätte man mich wahrscheinlich auch heilig sprechen können, weil bis ich 15 war, habe ich noch nichts gemacht, von dem ich denke, das war wirklich ein Problem. Da war ich fromm, da bin ich auch in die Kirche gegangen. Aber ich habe dann zwischen 15 und 45 das eine oder andere getan. Das war nicht okay, wie wahrscheinlich in anderen Lebensgeschichten auch. Und deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Also ein extremer Fall war die Kinder von Fatima. Die wollte Johannes Paul II. Selig sprechen. Da haben ganz viele im Vatikan rebelliert. Da haben gesagt, wie soll man bitteschön einem 6- oder 7- oder 8-Jährigen ein heroisches katholisches Leben unterstellen. Das ist doch dummes Zeugs. Also das war einfach ein Kind. Der hat gespielt und hatte hoffentlich eine mehr oder weniger fröhliche Kindheit gehabt. Aber soll dann, wie er erzählt hat, die Mutter Gottes gesehen haben, ist ja wirklich ein enormes Ereignis, gebe ich ja zu. Aber das Heldenhafte daran kann ich eigentlich nicht erkennen. Johannes Paul II. hat sich drüber hinweggesetzt und hat dann gesagt, wir machen das trotzdem. Fatima ist ein ganz wichtiger Wallfahrtsort und deswegen, da soll die Mutter Gottes diesen drei Kindern erschienen sein. Und der Papst hat gesagt, okay, das ist für mich so wichtig, dass ich die selig spreche. Aber wie gesagt, schon damals hat sich diese Frage gestellt, kann man jemanden, der so jung ist, ohne zu wissen, wie dessen Leben wirklich laufen würde, einfach selig sprechen, weil heldenhaft bei einem Kind. Naja, das ist das eine. Und dann kommt natürlich, wie gesagt, dieser medizinische Teil dazu. Und natürlich gibt es noch einen ganz anderen Grund im Fall Assisi. Der ist, sagen wir mal so, böse Zungen würden das jetzt so sagen. Das ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Welt. Also die haben zwischen 1,7, 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Das ist ein Kannst du dir vorstellen, ist auch eine tolle Stadt, kann ich jedem empfehlen. Also ist eine wunderschöne Stadt, unheimlich interessant, auch spirituell, in der Kirche, alles toll. Mhm,
ja.
Aber natürlich ist der Bischof von Assisi völlig uninteressant. Kein Mensch interessiert sich für den Bischofssitz. Weil wenn du mit einer ganz normalen Touristenführerin sprichst, und die wird sagen, Assisi, die kommen mit dem Bus, das ist die Reise durch Umbrien, das sind Leute, die schon religiösen Tourismus machen, aber nicht nur, die Kathedrale ist wunderschön, auch für Menschen, die sich überhaupt nicht für Religion interessieren, kann ich das sehr empfehlen, das ist ein unheimlich schönes Städtchen und es ist eine wunderschöne Kirche, absolut zu besichtigen, selbst wenn man an keinen Gott glaubt. Da kommen also busweise hin, die Leute gehen da durch, die schauen sich diese unglaublichen Kunstwerke an und gehen natürlich alle zum Grab des Heiligen Franz von Assisi, weil die Stadt Assisi und der Name Franz, wie du weißt, untrennbar. Mhm. Franz und Assisi sind das Gleiche. Ja. So, da strömen jetzt Millionen und Millionen und Millionen von Menschen auf die Parkplätze in der Nähe der Kathedrale, gehen in die Kathedrale, laufen dann nochmal so durch die Stadt und fahren weiter. Aber für den Bischofssitz, den es in Assisi auch gibt, interessiert sich kein Mensch. Niemand interessiert sich dafür.
Ja, der hat seine Chance gewittert jetzt, meinst du?
Aber jetzt hat sich natürlich alles geändert. Mhm. Weil jetzt meckern, ich hatte eine Kollegin sozusagen, also ich habe ja auch mit Tourismus zu tun, die kam, eine Polin, sehr nette junge Dame, der ich also hochheilig versprechen musste, dass ich niemandem etwas sagen würde, aber ich werde auch keinesfalls ihren Namen hier verraten. Die hat zu mir gesagt, das ist alles ganz schrecklich, weil früher hatten wir schon keine Zeit. Die Leute kamen im Bus an, aus dem Bus raus, in die Kathedrale rein, aus der Kathedrale raus.
Schweinsgalopp, ja.
Die sagte, das war schon schwierig, weil das sind so viele Touristen. 1,7, manchmal 2 Millionen pro Jahr. Es sind wirklich viele. Und es ist ja auch ein toller Ort. Kann ich nur empfehlen, einmal hinfahren auf jeden Fall. Nur hat die gesagt, das ist einfach schon kompliziert. Jetzt wollen die Leute aber nicht nur zum Heiligen Franz. Jetzt wollen sie auch zum Glassarg von Akutis. Das bedeutet, dass Zehntausende, Hunderttausende durch diese kleine Stadt traben. Und zwar
das ist noch schlimmer.
Der Bischofssitz ist genau am anderen Ende von dieser kleinen Stadt. Das heißt, die müssen einmal quer durch das Dorf, verstopfen die Straßen, verstopfen die Wege. Aber dafür ist der Bischofssitz, für den sich in den vergangenen 1000 Jahren kein Mensch interessiert hat, jetzt ein riesen Hotspot. Und der Bischof ist natürlich überglücklich.
Und er hat im Prinzip sozusagen Einfluss darauf genommen, auf diesen ganzen Prozess der Heiligsprechung?
Das kann ich dir so nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass er über das, was da jetzt geschehen ist, sicherlich ausgesprochen zufrieden ist. Weil er wollte diesen Glassarg, hat er abgestimmt mit der Familie, er wollte diesen ganz besonders prächtigen Sarg, den man noch zumachen kann. Er wollte die Ausstellung über Carlo Acutis, die jetzt in dem Bischofshaus ist. Also wenn du da in diesen Vorhof kommst, kannst du in die kleine, wunderschöne Kirche gehen, in der Carlo Acutis aufgebahrt ist. Wenn du da rauskommst, gehst du in den Vorhof des Bischofssitzes. Da gibt's also Souvenirs, was es halt immer an solchen Stellen gibt. Und da gibt's auch diese Ausstellung über Carlo Acutis. Also ab jetzt hat Assisi einen zweiten Hotspot. Und das ist
noch schlimmer. Die Stadt geht doch kaputt oder nicht darunter. Also das einmal und dann, wir müssen noch mal kurz über diesen Glassarg sprechen. Da denke ich ja sofort an Schneewittchen und die 7 Zwerge. Also so ein Glassarg und da liegt da der Leichnam drin, sieht aus wie neu, sag ich mal. Ich habe die Bilder gesehen. Man hat ihn offensichtlich so hergestellt, plastiniert, Silikon benutzt. Ich weiß es gar nicht, was man gemacht hat. Und da liegt nun dieser junge Mann in Turnschuhen. Findest du das nicht auch ein bisschen gruselig? Bin ich damit alleine?
Nein, da bist du keineswegs mit alleine. Also meine Mönche, Freunde in Assisi im Kloster, die sagen, also die Hälfte, vor allem Besucher, die aus dem nördlichen Teil Europas kommen, finden das genauso wie du gruselig und unangemessen.
Ja.
Es gibt ja so etwas auch wie eine Würde der Toten.
Ja, denke ich auch, ja.
Und es gibt die andere Hälfte, die aus dem südlichen Teil Europas kommen, die finden das ganz toll.
Okay.
Es gibt auch in der Peterskirche 4 Glassärge, also es gibt 4 Schneewittchensärge in der Peterskirche von 3 Päpsten und einem Heiligen. Ich erlebe das tagtäglich nahezu, dass Leute stehen bleiben und sagen Sie, das ist doch nicht eine echte Leiche? Dann sage ich doch. Das ist eine echte, zurechtgemachte Leiche. Ganz viele bleiben am Grab von Johannes dem 23. stehen, der mumifiziert und aufgebahrt worden ist. Dann gibt es noch Pius X., Papst Pius X. und den, den Papst, der Einfluss darauf genommen hat, dass die Türken Wien nicht erobern. Papst Innozenz, der ist auch in einem Glassarg ausgestellt. Ich kann dazu nur sagen, es ist eine alte Tradition. Es geht darauf zurück, dass man der Meinung war, dass Gott Menschen, die sterben, auch das die Gnade erweist, dass der Körper nicht verwest oder nicht stark verwest.
Ja, aber das stimmt ja nicht.
Nein, das stimmt nicht, ich weiß. Bei vielen Heiligen hat die Entdeckung der Öffnung der Gräber, wie zum Beispiel auch bei dem Italien wahnsinnig populären Pater Pietro von Pietralcina, auch dessen Körper war schwer in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und ja, aber es ist eine Tradition. Das gibt ja, Leute.
Wenn man da irgendwo so einen Glassack stehen hat, dann zieht das natürlich auch noch mehr Touristen an, würde ich mal sagen, als wenn da ein geschlossener Sarg steht. Ich glaube, Leute gucken auch Gruselfilme. Aber was ich dann auch gelesen habe, sein Herz wurde entnommen als Reliquie und nochmal der Herzbeutel oder irgendwas extra. Und das wird jetzt irgendwo durch die Gegend geschickt. Also ich bin da irgendwie raus. Was ist das? Bitte, bitte erklär mir das.
Das ist richtig. Das Herz ist entnommen worden. Das ist nicht in der gleichen Kirche, in der die Leiche aufgebahrt ist. Das ist übrigens ja in der Historie üblich gewesen. Das hatte im Grunde eine ganz alte Geschichte. Das hat damit zu tun, dass man ganz früher, das haben schon die Ägypter gemacht, gemerkt hat, dass wenn man eine Leiche einbalsamiert, es schwierig ist mit den inneren Organen. Die haben sie entnommen. Das haben die Päpste auch gemacht. Das heißt, wenn Päpste einbalsamiert wurden, hat man die Organe entnommen. Lunge, Leber, Magen. Und die wurden in Rom in einer anderen, besonderen Kirche bestattet. Wenn du mal, wir werden ja bald in Rom sein, in diese Kirche gehen wir ganz sicher. Übrigens, ein Satz mal zu unseren Hörerinnen und Hörern. Mich hat Post erreicht von Hörerinnen und Hörern, die bei der Reise mitreisen werden, mit Heike und mir im Oktober. Und die sind ganz besorgt, weil ich immer sage, oh Heike, ich freue mich darauf, ich zeige dir dann was. Und die sagen dann, das zeigen sie dann ja nur der Heike und nicht uns.
Nein,
das ist nicht so.
Nein,
wir machen alles zusammen.
Ja.
Es gibt kein Sonderprogramm Heike Kleen. Wir machen alles zusammen. Mhm. Also auch das werden wir zusammen machen. Das ist nämlich ganz interessant. Genau gegenüber vom Trevi-Brunnen ist eine kleine Kirche, die kein Mensch kennt. Und in dieser Kirche sind die Eingeweide vieler Päpste bestattet.
Bei euch ist was los. Ja.
Also das Entnehmen der Innereien ist nichts Ungewöhnliches. Und auch diesem armen Jungen hat man nach dem Tod das Herz entnommen. Das ist in einer anderen Kirche bestattet worden. Es ist auch auf eine, ja, wie soll ich das sagen, Reliquientour durch Deutschland geschickt worden. Das war in mehreren deutschen Städten. Es ist, meine persönliche Meinung ist, ich finde, man sollte die Toten ruhen lassen. Aber es gibt Leute, die sehen das anders. Aber es ist eine alte Tradition. Daran gibt es keinen Zweifel.
Also Reliquien. Okay, na gut. Werde ich nie so ganz verstehen.
Also du kannst übrigens nicht du, aber wenn du auf die Seite von Carlo Acutis guckst, kannst du sehen, dass der Bischof, der zuständig ist von Assisi, bietet Reliquien erster Ordnung. Reliquien erster Ordnung heißt also Knochen, Haare, Zähne an. Wenn du eine Genehmigung einholst von deinem Bischof oder deinem Abt für ein Kloster, wenn du zum Beispiel...
Kann ich die bestellen im Internet?
Ja, du kannst sie im Internet bestellen, genau.
Und dann kommt Amazon und bringt mir nochmal ein paar Haare von irgendeinem ehemaligen, was weiß
von,
ich...
Von Papst, Carlo Acutis.
Ja, also in dem
Nein,
Fall von Carlo Acutis. Also nur von ihm, also generell nicht, sondern...
Auch Nein,
von
generell nicht, aber von
Ach,
Carlo Acutis kannst du im Internet
nicht.
Reliquien bestellen.
Nein.
Also wenn du... Wenn du die,
das ist gruselig.
Die Nulla Osta hast, also die, die Genehmigung, das kann also nicht jeder. Und es sind, wie gesagt, die sind erste Ordnung, Reliquien, sogenannte Reliquien, zweite Ordnung sind also Stoffteile, Hose, Hemd, Schuhe, Hut. Aber wie gesagt, das sind erste Ordnung, das heißt, die zu seinem Körper gehört haben.
Die werden dann ausgeliehen oder kaufe ich die?
Die kann man nicht kaufen, bezahlen muss man das, glaube ich, nicht. Also
okay,
du kannst sie
immerhin
bestellen. Und du kannst dann zum Beispiel eine Kirche gründen. Wozu braucht man eine Reliquie?
Ach so, ich dachte, die stelle ich mir dann auf den Kaminsims.
Nein.
Also baue ich eine Kirche drumherum.
Ja, genau.
Ich stelle mir ein paar Haare und dann baue ich eine Kirche drumherum.
Du kannst, wenn das wenn jemand heilig gesprochen ist und du Reliquien von ihm hast, könntest du, was weiß ich, bei dir zu Hause im... Am Stadtrand von Hamburg wohnst du ja, also könntest dann sagen, ich möchte eine Carlo Acutis Kirche bauen. Dazu brauchst du eine Carlo Acutis Reliquie. Wenn du die hast, kannst du einen Altar bauen, Kirche bauen, alles fertig, kein Problem.
Da muss ich nie wieder arbeiten. Ich glaube aber, es kommt keiner. Aber vielleicht auch doch. Mann, das sind ja ganz neue Möglichkeiten. Das ist wirklich ein bisschen wild, ja.
Also wenn du da so ein Carlo Acutis Wallfahrtsort bei dir gründen würdest, ja, also wahrscheinlich allein die Busparkgebühren, die Pommes frites, die du da verkaufen kannst, Reliquien, ja, dann kannst du da irgendwelche Andenken verkaufen noch.
Ja,
also
ich, stimmt, das kann ich alle so mit so einem 3D-Drucker schnell ausdrucken und dann ganz teuer verkaufen, aber ich müsste erstmal überhaupt Grund erwerben. Das ist in Hamburg schon relativ schwierig. Also vielleicht müsste ich das doch hier auf meinem Grundstück machen. Wir ziehen einfach in so ein kleines, wie heißen diese Tiny House mit der ganzen Familie und stattdessen bauen wir eine Riesenkirche hin. Genau. Bin mir nicht sicher, ob meine Familie einverstanden ist.
Du kannst ja mit ihnen darüber sprechen, aber wie gesagt, du kannst dir das auf der Internetseite angucken. Da sind die Modalitäten, wie du eine Reliquie bekommen kannst, ganz genau erklärt. Ja, das ist kein
Problem.
Ich glaube,
dadurch, obwohl jetzt, vielleicht haben wir nicht positiv genug über den ganzen Fall gesprochen. Vielleicht müssen wir uns da jetzt nochmal ein bisschen Mühe geben, damit meine Chancen steigen. Vielleicht sprechen wir einfach über was anderes. Vielleicht sprechen wir einfach. Lass uns das Thema wechseln. Ich habe von 3 Nonnen gelesen. 3 Nonnen über 80, die besetzen jetzt ihr Kloster. Die sind renitent und ich war begeistert.
Ja, der Fall schlägt jetzt bei Salzburg echte Wellen. Das ist ein ganz berühmter Fall mittlerweile der vergangenen Woche. Ja, genau. Mhm. Es geht um das Kloster Goldenstein. Mhm. Das ist ein relativ bekanntes Kloster auch. Und das, was dort passiert, ist etwas, was in letzter Zeit, haben wir ja schon drüber gesprochen, häufiger passiert. Ja. Überalterung, keine Möglichkeit der Pflege. Das haben früher Orden selber geleistet. Das heißt, irgendwann kommt irgendein Zuständiger zu dem Ergebnis, sie können sich nicht mehr alleine versorgen. In dem Fall gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, sie werden in einem anderen Kloster untergebracht. Wenn das nicht mehr gegeben ist, weil es keine mehr gibt, in denen andere Nonnen, alte Nonnen pflegen, schickt man sie in ein Altenheim. Das passiert so nahezu immer gegen ihren Willen, weil die ihr ganzes Leben ja in einer Klostergemeinschaft in diesem Kloster verbracht haben. Das ist in diesem Fall auch so. Die haben sich also so aufgeregt, dass man sie einfach in der Altenheim abgeschoben hat, dass sie abgehauen sind.
Unverschämt. Ja, also, dass man sie abschiebt. Ja.
Genau, die sind einfach richtig abgehauen, haben das Altenheim verlassen, haben viel Unterstützung bekommen. Also Presse, es gibt auch Spenden mittlerweile für sie. Und diese 3 alten Nonnen erleben jetzt einen renitenten Frühling. Wobei ich an der Geschichte mit am interessantesten finde, sie wollen ja auf keinen Fall nicht mehr Nonne sein. Hm. Sie wollen ja nur in ihr Kloster zurück. Also ja, es ist ja
sie
nicht
waren
ja
fast ihr Leben lang Nonne. Da bist du ja jetzt nicht auf einmal irgendwie Kfz-Mechanikerin oder so. Also da musst du ja schon irgendwie dann bei deinen Leisten bleiben.
Ja, es gibt 2 ganz berühmte Ausnahmefälle. Es gibt 2 Klöster. Das eine ist in Süditalien, gar nicht weit weg von, du kennst wahrscheinlich den Namen Amalfi, hast du schon mal gehört.
Ja,
eines der schönsten Gegenden der Welt. Dort in der Nähe gab es ein relativ berühmtes Frauenkloster mit älteren Damen. Da ist irgendwann der Inspektor hingefahren und hat festgestellt, dass die Nonnen, ohne den Vatikan darüber zu informieren, ihr Kloster verkauft haben. Das war einfach weg. Und die haben das dann über einen Notar nachrecherchiert und das Ergebnis war, die haben das wirklich einfach unter der Hand verkauft an einen Hotelkonzern, haben also einen sehr hohen, ich glaube 3-stelligen Millionenbetrag dafür bekommen und waren weg.
Das ist die Geschichte, genau. Wir haben die kurz angerissen. Ich glaube, die möchte ich gerne dem ZDF als Sommernachtskino verkaufen. Also das ist doch eine Wahnsinnsgeschichte.
Die sind doch super. Irgendwo, ja, das
die
ist so
sind
schwierig.
Schön durchgebrannt und lassen sich jetzt irgendwo in der Karibik von so jungen Männern massieren oder so.
Genau, es gibt also 2 ganz berühmte Fälle, wo also die Nonnen einfach das Kloster verkauft haben und sind verschwunden. Sind einfach, es gibt da die ihre uralten Ausweise mitgenommen haben und im Vatikan nur als Schwester Clara oder so geführt werden, weiß auch keiner, wie die wirklich heißen. Also deswegen sind die weg.
Das ist so lustig. Aber bei diesen Nonnen jetzt irgendwie habe ich gelesen, es gab wohl irgend so eine Übereinkunft, dass sie, dass da irgendein anderes Kloster abgegeben wurde und dann dachten sie, jetzt wäre es eigentlich geregelt, dass sie in diesem einen Kloster bleiben können und dann hat man sich einfach nicht dran gehalten. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man die so ein bisschen betuppt hat.
Also ja, das Gefühl hatte ich auch. Also zumindest fühlen sie sich alle 3 ganz eindeutig hintergangen und haben das ja nun auch in der Presse weit ausgebreitet und wollen ja eigentlich nur zurück. und haben das jetzt ja erstritten.
Ja, also sie sind nur erstritten. Ich glaube, sie sind jetzt auch illegal zurück. Ne? Die sind da jetzt, aber sie haben noch kein warmes Wasser.
Genau.
Aber die ganzen ehemaligen Schülerinnen, das war irgendwie so eine Nonnenschule auch, von in denen, so eine Klosterschule meine ich, ehemaligen Schülerinnen kommen da hin und versorgen die und drücken die und herzen die und bringen ihnen irgendwie was zu essen oder sprechen Mittagsessenseinladung aus und so. Also es ist eine große Solidaritätswelle. Und die wirkten aber auch recht fit. Also jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, die müssen dringend ins Heim, weil die irgendwie dement sind oder so, gar nicht. Ich habe eher überlegt, ob die nicht auch einen Podcast machen sollten, die drei. Das wäre doch lustig.
Ja, das fände ich auch. Das wäre eine gute Idee. Vielleicht laden wir die mal ein.
Oder also wir schalten die mal zu.
Wenn sie uns jetzt hören, wissen sie, wir würden gerne mal mit ihnen reden.
Genau.
Mit unserem tollen Podcast Vatikan-Geflüster. Aber wie gesagt, weil wir unterstützen sie, wir sind auf ihrer Seite und wir wollen freie Nonnen. Ich weiß, dass sie keinen Strom haben, sondern ein Notstromaggregat, damit sie nicht im Dunkeln sitzen. Wir würden auch das Benzin dazu spenden. Wir würden ein bisschen dazu beisteuern.
Noch. Die bräuchten noch einen Computer.
Aber ich glaube, dass es mittlerweile Unterstützer gibt, die uns helfen würden, uns mit den Nonnen in direkten Kontakt zu bringen.
Das wäre schön. Das wäre jetzt mir eine echte Freude. Gut, das ist das, was wir für unsere Nonnen, die eine ist Bernadette, wie ist die andere? Regina und, ich weiß nicht, Marita? Ah, ich weiß nicht. Irgendwie so, weil auch schöne Namen waren es.
Fand ich
ganz
auch.
Wunderbar. Ja, gut, das hätten wir auch geklärt. Was gibt es noch zu besprechen heute?
Wir müssen noch einmal nachholen, dass mir Herr Pastor Peter Schwarz aus Mittelzell geschrieben hat und mich auch ergänzt hat. Gott sei Dank mir etwas gesagt hat, was mir so gar nicht klar war. Er hat geschrieben, also Herr Englisch, ich bin begeisterter Hörer Ihres Vatikangeflüsters. Zum Thema Beichte hätte ich doch als evangelischer Pfarrer eine Ergänzung. Die Beichte wurde weder durch Luther noch seine Nachfolger abgeschafft. Es gibt sie bis heute, wenn auch nicht als verpflichtend, sondern als Angebot. Bis hin in die Aufklärungszeit gab es auch Beichtstühle in evangelischen Kirchen. Wusste ich nicht, nie gesehen. Mancherorts kann man sie bis heute finden, etwa in Niedersachsen oder in der Lausitz. Er wünscht uns weiterhin gute Ideen. Ich wusste das nicht. Herzlichen Dank für diese Anregung. Und ich möchte dir, lieber Heike, jetzt im Zusammenhang mit seligen, heiligen Fegefeuer noch etwas nachtragen. Das haben wir in dem Fegefeuer-Eifer wirklich vergessen.
Ganz kurz, ganz kurz, weil eine Hörerin-Frage passt noch zu der Beichte. Darf ich die noch einmal kurz
reinschieben? Natürlich, aber meine
das
Liebe.
Da fragt eine Hörerin, Lisa aus Scharbeutz, ich habe eine Frage an Andreas Englisch. Kann ich im Beichtstuhl nur über meine Sünden sprechen oder kann ich mir von meinem örtlichen Pfarrer auch Rat zu meinen Problemen im Leben geben lassen? Was sagst du zu Lisa?
Natürlich können sie das. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Kirchen, katholische Kirchen, die mittlerweile zu sogenannten Beichtgesprächen übergegangen sind. Da geht es nicht mehr nur, dass man sich das Sakrament und die Absolution von den Sünden abholt, sondern da geht es ganz konkret einfach um ein Gesprächsangebot, wenn man mal mit jemandem reden will. Es gibt viele Pfarrer, die ich kenne, die aber immer auf eine Grenze hinweisen und sagen, es gibt Fälle, da sind wir der Meinung, wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, eher zu einem Psychiater überweisen. Und wir können bestimmte Dinge einfach gar nicht leisten. Aber was ich als Anregung, danke nochmal für diese Frage, für katholische Kirchen ganz wichtig finde, ist, das sollte man den sogenannten Freikirchen abgucken. Also das sind keine katholischen Kirchen, keine evangelischen Kirchen.
So Baptisten Kirchen. Und so, ne? Baptisten.
Genau. Diese sogenannten Freikirchen machen etwas ganz Tolles. Ich bin jedes Mal, wenn ich das vor allem in Lateinamerika gesehen habe, total begeistert. Die machen einen starken Zusammenhang der Gemeinde. Nach dem Gottesdienst sagt da der Pfarrer, so passt mal auf, die Arbeitgeber, die hier in der Kirche sind, die bleiben bitte alle mal da und die Arbeitslosen bitte auch. Ich möchte einfach mal gucken, ob wir uns nicht mal ganz konkret helfen können. Und dann passiert das ganz oft, dass einer der Bauunternehmer oder jemand, der eine Bäckerei hat oder jemand, wie auch immer, sagt, wenn du eine Schubkarre schieben kannst, dann kannst du morgen bei mir anfangen. Also diese Art der Gemeinschaft, also so eine ganz konkrete Lebenshilfe, das finde ich fehlt in den katholischen Kirchen in Deutschland, also auch in Italien, auch in Frankreich, aber ich glaube, es fehlt in der katholischen Kirche ganz generell. Das würde ich mir wünschen, dass man Gottesdienste nicht nur dazu benutzt, dass man sagt, es ist ein Gottesdienst, das ist es selbstverständlich, da wird gesungen und gebetet, soll es auch weiterhin, finde ich völlig richtig. Aber ich fände es ganz toll, wenn der eine oder andere Pfarrer mal sagen würde, so, ist hier nicht jemand, der Hilfe braucht und ist hier nicht jemand, der auch Hilfe geben kann? Und das machen wir nicht irgendwann mal einmal im Jahr, sondern das bieten wir, was weiß ich, zweimal im Monat nach dem Gottesdienst an und sagen so, kommt doch einfach mal her und setzt euch mal zusammen, vielleicht können wir da was machen. Das fände ich super.
Außerdem, dann würden die Kirchen auch viel voller sein. Wenn du wüsstest, es ist auch noch ein Arbeitsmarkt. Also ich hatte bei uns im Dorf, bei den Baptisten, das Gefühl, es war auch ein Heiratsmarkt. Also man hat nur unter sich geheiratet. Das war so ein bisschen Partnervermittlung auch. Mhm. Man durfte auch nicht so außerhalb. Aber wenn jetzt die Leute, die in die Kirche gehen, wüssten, da werden so ein paar Probleme des täglichen Lebens gelöst, dann würden sie auch eher in den Gottesdienst gehen.
Ja, ich meine, ich kenne Freikirchen. Da geht es einfach auch um ganz banale Dinge wie Kinderbetreuung. Also sagt ja, genau. Irgendeine Dame dann, passt mal auf, am Donnerstag 18 Uhr kann ich wirklich nicht, da muss ich zum Zahnarzt oder genau. Da ist meine Häkelgruppe oder wie heißt es, hat jemand mal Zeit, mir auf meine beiden Kinder aufzupassen? Und dann gibt es immer drei ältere Damen, die sagen, gerne, ja, freue genau. Ich mich. Richtig. Also das, finde ich, fehlt in Gemeinden in Deutschland. Total. Das sollte man dringend tun. Und wenn uns ein Pastor hört, der das machen will, soll er sich doch bitte melden, weil wir würden diese Initiative unterstützen.
Genau, und dann machen die drei Nonnen auch noch einen Kindergarten bald auf, da in ihrem Kloster. Die haben ja noch viel Platz. Nein, genau. Spaß. Aber das finde ich super, finde ich auch super. So, und jetzt Fegefeuer.
Fegefeuer.
Erzähl mir vom Fegefeuer.
Du hast
es mir einmal schon kurz erklärt und es war so, so absurd, was dieses Fegefeuer ist.
Du weißt doch noch, dass wir dabei geredet haben. Unterschied, Hölle, genau. Fegefeuer, Gregor der Große, die Seele.
Ich hatte das alles in eins geworfen, ja. Hm.
Genau, und jetzt müssen wir zu einem Punkt kommen, der ist ganz, ganz wichtig. Und zwar ist der am Tiber, inmitten in Rom. Es gibt in Rom, wie du sicher weißt, du bist ja eine kluge Frau, keine gotischen Kirchen. Es gibt keine gotischen Kirchen, keine neugotischen Kirchen gibt es nicht. Weil die Gotik galt in Italien immer als die Kunst der Barbaren. Gotisch war ein Schimpfwort. Das war also von denen da oben im Norden. Die haben ja keine Ahnung. Mhm. Deswegen bauen die nur Blödsinn. Aber eine einzige neugotische Kirche gibt es doch. Die hat also ganz viele Schranken. Würdest du sofort erkennen, wenn du am Tiber vorbeifährst. Und wenn du da vom Fahrrad absteigst oder aus dem Auto oder beim Spaziergang einfach mal in die Kirche huscht, gibt es dort etwas, das ist weltweit so einzigartig, dass ich jedes Mal, wenn ich da reinkomme, denke, das ist wirklich einer der coolsten Orte auf dem ganzen Globus.
Okay.
Denn in einer rechten Seitenkapelle dieser Kirche gibt es das einzige Fegefeuer-Beweissammlung der Welt.
Okay, Fegefeuer-Beweissammlung lasse ich mir jetzt mal auf der Zunge zergehen. Also Fegefeuer war ja schon interessant genug, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt gibt es dafür Beweise, dass es das Fegefeuer gibt. Ein genau. Fegefeuer-Museum?
Genau. Also, in diesem Museum, wenn du da reinkommst, also das sind den Mönchen ist das so ein bisschen peinlich manchmal. Also, wir kennen mich schon, wenn die mich sehen, sagen die, ach, du bist das schon wieder. Die schalten dann also das Licht ein, dann kannst du da reingehen. Und du siehst hinter Glasvitrinen zum Beispiel ein Buch oder ein Geldschein oder auch ein Bettlaken, auf dem sind eingebrannte Hände.
Hui.
Und dazu gibt es auch die Erklärung, daneben stehen also Texte. Und die Geschichten sind eigentlich immer ziemlich ähnlich. Also bei den Geldscheinen zum Beispiel geht es darum, also es gibt ein Kloster, ich glaube, das war in Umbrien, die Mönche machen also einen Gottesdienst und dann klopft es an der Pforte und die gehen raus und gucken, was da geklopft hat, da ist aber niemand. Dann machen sie weiter Gottesdienst, dann klopft es wieder an der Pforte und dann gucken sie raus, wieder niemand. Und dann schauen sie aber in den Kasten, wo das Geld gesammelt wird, also die Spenden. Mhm. Und in diesem Kasten sind Lire-Scheine, also damals gab es ja noch Lire. Ja. Und auf diesen Lire-Scheinen sind die Abdrücke einer verbrannten Hand.
Natürlich.
Das heißt, die Geschichte geht so. Der im Fegefeuer sitzende Mönch.
Mhm. Warum ist er da nochmal hingekommen? Wir müssen einmal kurz für alle, die nicht die Folge zum Fegefeuer gehört haben, einmal kurz noch erklären, weil es gibt vielleicht Menschen, die nicht ganz so katholisch sind wie du. Was ist nochmal das Fegefeuer und warum hat das nichts mit der Hölle zu tun?
Also nochmal, in der Bibel steht kein Wort vom Fegefeuer. Die Bibel hat mit dem Fegefeuer nichts zu tun. Das Fegefeuer erfindet ein Papst. Der sieht vor seinem, der öffnet sich ihm, also in seinem Haus, das Haus existiert noch, ist in der Nähe vom Kolosseum, da öffnet sich die Erde, er guckt runter und dort unten sieht er einen Raum, in dem brennt ganz viel und in dem werden arme Seelen gequält. Aha. Und weil er das ganz schrecklich findet, erkennt er unter diesen Seelen, die da gequält werden, einen Pfarrer und betet zu Gott und sagt, lieber kannst du den nicht mal in den Himmel aufnehmen. Dann fliegt diese Seele hoch in den Himmel.
Ja.
Und aus dieser Geschichte erzählt, entsteht die Legende des Fegefeuers. Es hat mit der Bibel nichts zu tun.
Mhm. Aber es ist trotzdem nicht besonders angenehm.
Genau, deswegen glauben viele Menschen im Mittelalter an diese Geschichte und glauben, dass das Fegefeuer existiert. Also in diesem Fegefeuer, das ist die Theorie, sind Menschen, die brennen da, die werden auf verschiedene Art und Weise gequält. Ab und zu gelingt es denen abzuhauen. Also so wie die Nonnen im Kloster, verstehst du?
Im wilder Feuer, ja, gut. Hm, ja.
Die hauen also ab. Hm. Wie das möglich ist,
weiß man nicht.
Gott muss denen die Erlaubnis gegeben haben, zu sagen, du darfst das Fegefeuer jetzt verlassen. Und dann geht dieser Mönch also in sein ehemaliges Kloster und wirft die Scheine in den Klingelbeutel.
Natürlich, ja.
Als die Mönche die Scheine sehen mit der angebrannten Hand, wissen die, aha, unser Mitbruder ist im Fegefeuer. Der schickt uns da Scheine, damit wir Messen lesen, damit er aus dem Fegefeuer kommt.
Ah, aber wieso landet denn überhaupt ein Mönch oder ein Pfarrer im Fegefeuer? Weil die können ja sowieso, wenn sie Mist gebaut haben, einmal ein bisschen beichten und echt bereuen. Und dann können die da doch gar nicht landen, so wenn ich das alles richtig verstanden habe.
Naja, also es kann schon sein, dass du dann was gemacht hast, was doch nicht so ganz okay war. Und dann landest du halt doch im Fegefeuer. Mhm. Und die Tradition, es hat einen Fegefeuerforscher gegeben, der hat sich für diese Fälle interessiert. Und der hat also in ganz Europa Fälle zusammengetragen von Frauen und Männern. Also es gibt auch noch einen ganz eklatanten Fall. Also eine Dame liegt schlafend bei sich zu Hause im Bett und ist also auch ganz fröhlich und schläft, hat einen gesunden Schlaf und hat dann einen Traum. Und sieht also eine Verwandte in Flammen in ihrem Schlafzimmer stehen.
Mhm.
Und die Verwandte, die da in Flammen im Schlafzimmer steht, sagt, also ich habe ein Problem, ich bin im Fegefeuer. Kannst du bitte für mich spenden, damit ich aus dem Fegefeuer rauskomme?
Ah.
Dann wacht die junge Dame auf und denkt, das war ja ein komischer Traum. Ich habe da meine Tante gesehen, die stand also in Flammen in meinem Schlafzimmer. Und dann sieht sie aber auf dem Tisch in ihrem Zimmer eine Bibel, auf der ist der Abdruck einer brennenden Hand. Und jetzt weiß sie, das war gar kein Traum, sondern die Tante war wirklich bei mir.
Und aus dem Fegefeuer kommt man also nur raus, wenn im Diesseits Menschen Geld spenden. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst oder geht das auch anders?
Du musst beten.
Also beten schon, weil jetzt ging es zweimal um Geld. Jetzt hier einmal die Sorte spenden
also
und hier
ja, also
ging es auch um Geld. Da werde ich ein bisschen hellhörig.
Ja, du hast ja recht, vor allem als evangelisch ist ja klar. Also diese Idee ist ja eine ganz alte Idee von wegen, du weißt ja, Seele, Fegefeuer springt, wenn das Geld im Beutel klingt.
Ja, also die Seele im Himmel springt, ja.
Genau, ein bisschen hat das schon damit zu tun. Also Messen lesen muss man bezahlen.
Mhm.
Und wenn die Messen gelesen werden, dann kommen die Leute aus dem Fegefeuer in den Himmel. Das ist eine damals sehr verbreitete Meinung gewesen. Und deswegen, ich habe mich immer nur, wenn ich mir diese Artefakte angucke, das tue ich sehr gerne, ich gehe da gerne hin, denke ich immer, entweder hat die jemand gut gefälscht. Das ist eine lustige und tolle Geschichte. Aber wenn die echt sind, das ist eine viel bessere Geschichte.
Ja, die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist aber auch, ja, wie soll das denn sein? Aber das Fegefeuer klingt jetzt für mich wie so ein bisschen Escape Room. Ich weiß nicht, kennst du diese Escape Rooms in so großen Städten? Da kannst du dann irgendwie mit dem Kindergeburtstag rein, da musst du ganz viele Rätsel lösen und dann öffnen sich alle Türen, dann kommst du wieder raus. Nur in dem Fall musst du halt jemanden finden da bei deinem Fegefeuer, dass jemand irgendwie da für dich was erledigt.
Genau.
Und dann kommst du raus. Aber ist jetzt, und wenn man da jetzt nicht rauskommt, kommt man dann von da aus in die Hölle? Ist das so ein Warteraum zur Hölle?
Nein, das ist ein Warteraum fürs Paradies.
Naja, aber wenn du im Fegefeuer, also du kannst doch auch, wenn du nicht von da ins Paradies kommst, weil du jetzt nicht so gute Connections ins Diesseits hast oder niemand sagt, oh ja, für den bete ich jetzt mal ein bisschen, sondern sagt, der war eh doof und du bist im Fegefeuer. Wo kommst du denn dann oder bleibst du da für immer?
Also, es ist ganz simpel im Grunde.
Ja, total.
In der Bibel gibt es die Vorstellung von einem reinigenden Feuer.
Mhm.
Das heißt, also früher haben das Priester so erklärt, wenn du stirbst, dann kommt deine Seele in den Himmel. Ja?
Mhm, wenn es gut läuft.
Und wenn es gut läuft. Und dann stehst du vor Gott und dieser Anblick Gottes, der ist so der Knaller, dass sozusagen ein reinigendes Feuer dich erfasst.
Aha.
Und bei einigen brennt dieses Feuer halt eben ein paar tausend Jahre, weil du viele Sachen zu verbrennen hast. Und bei anderen dauert es nur einen Augenblick.
Das habe ich auch noch nie gehört. Okay.
Siehst du? Und so glaubte man damals an das Fegefeuer. Und deswegen würde ich dir auch sehr gerne versuchen, da dürfen wir nicht mit so vielen Leuten rein. Wir müssen mal gucken, ob wir das schaffen, wenn du kommst. Ja. Aber sicher ist, wir werden zumindest die Möglichkeit geben, sich die Beweise des Fegefeuers anzuschauen.
Okay. Ja, also das ist ja doch, also ich weiß nicht, also so richtig klar wird mir das immer noch nicht. Also wann, also aber gut, es ist ja, ich werde es alles nie so ganz durchholen, was ihr da euch so überlegt. Nicht,
also am Beispiel ja. Heike Klein wäre das jetzt ungefähr so. Du bist also eine Sünderin, aber so ich sagen wir eine keine Sünderin. Du bist eine sehr gemäßigte Sünderin, also eine ganz kleine Sünderin.
Das ist meine größte Sünde ist, glaube ich, dass ich nicht katholisch bin für euch, aber weiß ich jetzt nicht.
Gut, ja, egal. Also, gut. Also nehmen wir an, du bist eine, ich bin Sünderin. Winzig, okay. Eine ganz winzig kleine Sünderin. Und dann würdest du, würde deine Seele nach dem Tod ins Fegefeuer kommen. Das ist aber sozusagen nur der reinigende Ort fürs Paradies. Und danach, Heike, geht's ab ins Paradies.
Okay, dann ist ja alles gut.
Das ist jetzt allerdings so ein bisschen in deinem Fall eine sehr heikle Geschichte. Weil es gibt eine anstrengende Diskussion darüber, ob man im Paradies geschlechtslos ist oder nicht.
Das finde ich jetzt ja total interessant.
Ja, also das, es gibt eine, ich war da immer total interessiert, weil mich das Thema sehr interessiert hat, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt eines meiner Lieblingswunder.
Wenn ein Satz so anfängt, kann er nur gut enden.
Eines meiner Lieblingswunder ist ganz in der Nähe, ach, das ist übrigens in dem Haus, in dem Gregor der Große das Fegefeuer gesehen hat.
Natürlich, ja.
Da gibt es eine Kapelle. In dieser Kapelle hat Gregor der Große immer 12 Armen Essen serviert. Also die kamen und da waren 12 Plätze. Und dann kam der Papst und hat denen was zu essen gegeben. Den Armen einmal in der Woche war das, glaube ich.
Gut.
Eines Tages kommt der Diener zu ihm und sagt, also Herr Papst, wir haben ein Problem. Wir haben immer 12 Gäste. Das ist so. Heute sind da 13. Und dann sagt der Papst, so geht's nicht. Also Regeln sind Regeln. Es müssen immer 12 Gäste sein. Und dann kommt er an diesen großen Steintisch. Den gibt es immer noch. Der steht da drin in der Kapelle. Und geht zu dem überflüssigen Gast und sagt, also ich will jetzt ja nicht unhöflich sein, aber wir haben immer 12 Gäste und mit 12 ist Schluss. Sie sind aber Nummer 13. Und dann sieht der Papst, dass das kein Gast ist, sondern ein Engel. Weil sie hat große Flügel. Und sagt, also ich bin gar kein Gast. Ich komme aus dem Himmel. Ich bin Engel. Und du kennst mich auch. Und dann sagt Gregor der Große, ja. Sagt, ja, wir kennen uns. Weil, dann erinnert sich Gregor der Große. Weil Gregor der Große ist der Gregor, der Engelsburg in Rom den Namen Engelsburg gibt. Ja. Weil Gregor der Große erlebt eine ganz schreckliche Pest. Und während dieser Pest sorgt er dafür, dass es eine Prozession gibt zur Buße. Dann marschiert man durch Rom und bittet um Vergebung und möchte, dass diese Pest endlich endet. Und Gott schickt einen Engel. Und der Engel erscheint über dem Grabmal von Hadrian und steckt sein Schwert in die Scheide, sodass man sieht, das Gemetzel ist vorbei. Deswegen heißt sie Engelsburg. Engelsburg, weil der Engel über dem Grabmal von Hadrian erschienen ist. Und dieser Engel, der taucht nochmal auf. Nicht nur einmal über der Engelsburg, der besucht Gregor den Großen an diesem Tisch für die Armen. Und sagt, du kennst mich doch, ich bin der Engel mit dem Schwert.
Ja.
Und dann sagt Gregor der Große, das ist ja cool, ein Engel. Und in diesem Tisch wird eingraviert, kann man sich anschauen, an dieser Stelle hat der Engel gesessen, der mit Gregor gesprochen hat. Und es gibt Darstellungen dieses Engels und dieser Engel ist eindeutig weiblich. Hat also eine schön geformte Brust, ist zweifellos weiblich. Ich habe mit Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Mal darüber gesprochen.
Oh, da bin ich gespannt, was der dazu sagt.
Und habe gesagt, also was mich ja interessiert, wenn wir tot sind, sind wir da noch Männer und Frauen? Was ja aus meiner Sicht viel interessanter wäre. Also im Himmel.
Ja, oder auch nicht, ja. Ja, also ich glaube, für den Frieden wäre es besser, wenn wir einfach alle eins wären.
Ja, aber ist das nicht wahnsinnig langweilig?
Ja, was stellst du denn vor, was da oben abgeht? Das musst du schon alles im Diesseits erledigen.
Ja, aber Heike, du bist doch sozusagen Expertin auf diesem Feld. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du dir eine Welt wünschen kannst, in der alle völlig ohne Geschlecht sind.
Wieso denn nicht? Nein, ich wünsche mir nicht eine Welt. Ich wünsche mir eine Welt, in der diese Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern wo alle sich gegenseitig einfach als Menschen sehen und wo nicht ja, so Heike, viel Frauenfeindlichkeit herrscht, wie aktuell überall zu lesen sind. So viel Misogynie, so viel ja, Hass, so viel Femizide, Heike, da kriege ich doch zu viel.
Ja, aber im Himmel gibt es doch keinen Femizid mehr. Die sind doch schon alle tot.
Aber da gibt es auch keinen Sex, Andreas.
Ja, das ist ja das, was mich so besorgt.
Ja, aber das besorgt mich, dass du dir das für den Himmel aufheben willst.
Das will ich mir ja gar nicht aufheben. Ich wollte doch nur sagen, ich könnte mir also den Himmel auch als eine große Party vorstellen. Also da sind viele Frauen, die man noch nie gesehen hat.
Himmel als Swingerclub quasi.
Nein, nicht als Swinger, sondern man lernt da Leute kennen, man sitzt da an der Bar, man unterhält sich, wie auch immer. Und ich habe dann zu Ratzinger gesagt, also ich würde es jetzt gerne mal wissen, weil ich kenne diese Darstellung des Engels und dieser Engel ist weiblich, kommt aber aus dem Paradies.
Ja.
Also ist es ja durchaus möglich, dass es im Himmel Männer und Frauen gibt.
Mhm. Und
dann hat sich aber gesagt, nein, da gibt es also überhaupt keinen Zweifel dran. Im Himmel sind wir geschlechtslos und alle gleich, Seelen, geschlechtsfrei.
Wir haben da alle Brüste und sind trotzdem geschlechtslos. Wie wäre das denn?
Also das kann ich mir nur auch wieder nicht vorstellen, weil es gibt ja auch Engel, die sind sehr männlich.
Das
also
stimmt.
Eine der heiligsten Orte des Mittelalters. Ach, darüber reden wir das nächste Mal.
Hör auf jetzt. Nicht, jetzt fängst du nicht an, dir sowas mir zu erzählen. Wir müssen sowieso, also, glaube ich, nochmal über Engel sprechen. Ich war ja auch mal bei einer Engelfrau. Ich habe eine für eine Sendung vorbereitet. Ach, das war alles hochinteressant. Wir müssen über Engel reden.
Ja. Über Engel. Dann lass uns heute zumindest so weit reden, dass es gibt also ganz eindeutig männliche Engel.
Mhm.
Es gibt also einen ganz berühmten Fight zwischen einem männlichen Engel und dem Teufel in einer Höhle in Italien. Da geht's also richtig zur Sache. Also da gibt's also große Schlägerei und der ist eindeutig ein Mann. Ich habe dann zu Josef Ratzinger gesagt, also wenn Sie sagen, die sind alle geschlechtslos, das haut ja irgendwie nicht hin, weil also dieser Engel am Tisch von Gregor, weiblich, dieser Engel in der Höhle an der Adria, männlich. Also meine Hoffnung, dass das einfach doch nicht so ist. Aber er war da sehr deutlich, hat gesagt, nein.
Aber die Erzengel sind doch auch alle männlich. Ich meine, Raphael und Gabriel und wie sie alle heißen, das sind alles Männer.
Ja, aber wie gesagt, der Engel von Gregor ist ein Mädchen.
Ja, das, also das habe ich schon verstanden. Aber vielleicht gibt es einfach alles. Ich meine, Benedikt muss ja auch nicht recht haben. Darf ich das sagen? Oder ist das jetzt ganz schlimm, wenn ich das sage? Er könnte
sich auch theoretisch vollkommen
irren.
Das ist ja meine Hoffnung.
Ja.
Genau, das ist meine Hoffnung, dass man also sich sagt, also nee, wir behalten doch sozusagen unsere Attribute. Aber wie gesagt, man weiß es natürlich nicht so recht. Du hast schon recht.
Nee, das ist schon sehr spannend. Aber ich meine, Maria bleibt ja Maria und so.
Das hatten wir schon besprochen, die leibliche Aufnahme in den Himmel. Also zumindest eine Frau, die ihr Geschlecht behält, muss es im Himmel geben, richtig.
Ist ja auch blöd, wenn sie die Einzige ist. Will man ihr auch nicht wünschen.
Nein, die ist dann ja auch sehr einsam, deswegen würde ich auch sagen, vielleicht ist die Hoffnung, dass es schlicht und einfach doch ein Männer- und Frauenhimmel gibt, die vielleicht leben die ganz friedlich, ohne sich herabzusetzen.
Ja, und wir müssen jetzt ja, wenn wir modern denken, ja auch nochmal mit besprechen, dass es ja ganz viele Geschlechter gibt und nicht nur zwei, sondern auch noch ganz viel dazwischen. Und so gesehen ist es vielleicht ein wahnsinnig bunter LGBTQ-Haufen da oben. So, jetzt bist du aber ruhig. Dein Blick, den können wir jetzt leider da draußen nicht sehen.
Ich kann dazu nur sagen, dass die LGBTQ-Community, die gerade zu einer Wallfahrt in Rom war, ganz enttäuscht waren, weil die sind in den Petersdom gekommen. Das war mit einem Bischof, der die begleitet hat. Aber der Papst hat ihnen kein Grußwort geschickt. Die waren so ein bisschen beleidigt deswegen.
Ja,
die waren so ein bisschen traurig. Fand ich auch nicht gut.
Dann grüßen wir die jetzt.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob Sie viel Wert darauf legen, dass wir die grüßen, aber wir sollten sie definitiv grüßen.
Also, doch, ich finde auch. Und das Thema findet ja übrigens auch mit in meinem Buch statt, was jetzt als Hörbuch erschienen ist. Du kannst das jetzt hören. Du musst nicht lesen.
Ach, cool. Ja, dann sag doch mal, wie heißt denn das Buch nochmal?
Zusammenkommen. Warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht.
Das ist ja cool. Und das gibt es überall, wo es Hörbücher gibt.
Ganz genau. Wo es deine Hörbücher gibt, wo es unseren Podcast gibt. Das ist auch von Pacum produziert, wie unser Podcast. Das ist doch großartig.
Dann darf ich auch noch mal darauf hinweisen, dass mein Buch Leo der 14. ja langsam in der Warteschlange ist. Die Spannung steigt. Ich habe schon ganz viele Leute, die mir geschrieben haben. Ich kann nur sagen, ich freue mich darauf, weil es gibt ja auch erste Lesungstermine, aber die schicke ich euch noch.
Ja, sehr gut. Also bist du auch in Deutschland?
Ich bin auch in Deutschland ein paar Tage und lese da aus meinem neuen Buch vor.
Sehr, sehr gut. Na, dann komme ich dich vielleicht besuchen, je nachdem, wo du bist. Aber wahrscheinlich eher im Süden, weil mehr katholische...
Nein, ich bin auch ganz bei dir in der Nähe, in einer Stadt, die heißt Friseute, so weit weg.
Ja, das kenne ich doch. Ich komme doch da oben aus der Ecke. Friseute, natürlich.
Ach, das kennst du ja.
In der Nähe meiner Heimat.
Da habe ich eine Lesung. Ja.
Ach, siehst du, geklärt. Na gut.
Aber bevor wir jetzt hier uns trennen, gibt es ja noch zwei Dinge, die wir nachholen müssen. Wir haben immer noch nicht über das Wunder in Fatima gesprochen.
Ach nee.
Das hatten wir aber versprochen.
Ihr habt einfach zu viele Wunder.
Aber vielleicht müssen wir dann das nächste Mal, weil wir sind ja jetzt doch schon ein bisschen lang. Also ich kann dazu nur zwei Dinge sagen. Ich habe dieses Wunder immer als eines der erstaunlichsten aus einem ganz einfachen Grund gefunden, weil Johannes Paul II. Fest überzeugt davon war, dass dieses Wunder ihn betrifft und dass es ein echtes Wunder war. Wir erzählen das alles das nächste Mal, aber um schon mal Appetit zu machen, der spannende Punkt war, die Mutter Gottes soll den drei Kindern in Fatima, wie es dazu kommt, warum das in Fatima ist, welche Kinder das sind, das erzählen wir alles noch, drei Geheimnisse mitgegeben haben. Die ersten beiden Geheimnisse wurden schon relativ rasch nach dem Auftauchen des Wunders durch die Päpste veröffentlicht. Das dritte Geheimnis von Fatima wurde immer geheim gehalten.
Ja, und du kennst es.
Das galt, ganz viele Leute haben gesagt, das sagt den Untergang der Erde voraus. Bis Johannes Paul II. In einer sensationellen Ansprache gesagt hat, ich werde eine Reise nach Fatima machen und ich werde das dritte Geheimnis von Fatima über 70 Jahre, nachdem die Mutter Gottes das den Kindern verkündet hat, endlich lüften. Ich werde sagen, worum es in diesem dritten Geheimnis geht. Und dieses dritte Geheimnis ist wirklich erstaunlich und das erzähle ich dir das nächste Mal.
Da muss ich jetzt eine Woche warten. Das ist ja ganz schrecklich. Und weißt du was, immer wenn wir Podcast machen, hänge ich an meine Tür hier so ein Schild Podcast, damit keiner reinkommt. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal aufhängen wegen Wunderermittlung geschlossen.
Genau.
So wie bei euch da.
Genau. Das nächste Mal, meine Liebe, gibt es Wunder.
Ja. Ich freue mich. Ich wundere mich weiter. Bis nächste Woche. Und erhol dich gut von eurer Hitze da. Hier ist ja schon Herbst. Bei euch ist immer noch Hitze.
Ich hoffe, dass du ganz viele von deinen tollen Hörbüchern an den Mann bringst.
Ach, und du deine Bücher schon im Vorverkauf, schon ein Bestseller im Vorverkauf. Wir sollen nicht so viel Werbung machen. Komm.
Genau.
Nicht so viel Werbung. Das ist nicht so viel Eigenwerbung. Wir sind bescheiden.
Nein, machen wir. Wir sind bescheiden. Wir sind bescheiden. Genau. Bis dann wünsche ich dir alles Gute, meine
dir
Liebe.
Auch.
Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.